Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Heute mit Raphael Späth. Schönen guten Abend. Das Finale der Handball-Weltmeisterschaft ist gerade zu Ende gegangen. Dänemark verteidigt den WM-Titel und gewinnt gegen Schweden mit 26-24. Wir sprechen gleich mit Nationalspieler Timo Kastening über das Finale und natürlich auch über das Abschneiden der deutschen Mannschaft. Nächste Woche startet dann auch die Club-Weltmeisterschaft der Fußballer in Katar. Erstmals auch mit einem Schiedsrichterinnengespann. Und das in einem Land, in dem Frauenfußball quasi nicht existent ist. Über Jahre hinweg wurden im Biathlon russische Dopingfälle von der Verbandspitze vertuscht. Wir sprechen mit Athletensprecher Erik Lesser über die schockierenden Details des neuen Untersuchungsberichts. Und wir werfen eine Woche vor dem Super Bowl einen Blick in die USA, wo eine neue Dokumentation offenlegt, wie Cheerleader von Franchises in der National Football League ausgenutzt und missbraucht werden. Wir beginnen diese Sendung aber mit dem Finale der Handball-Weltmeisterschaft. Ich habe es vorhin schon erwähnt, die Weltmeistermannschaft kommt wie vor 2 Jahren auch aus Dänemark. 26-24 heißt es am Ende gegen Schweden. Der deutsche Handballverband hatte vor dem Turnier das Viertelfinale als Minimalziel ausgegeben. Am Ende scheiterte man schon in der Hauptrunde. Deshalb befinden sich alle deutschen Profis auch schon wieder in der Heimat und bereiten sich auf den Restart in der Bundesliga vor. Einer von ihnen ist Timo Kastening von der MT Melsungen, mit dem wir jetzt auch live verbunden sind. Guten Abend, Herr Kastening.
Schönen guten Abend, hallo.
Herr Kastening, lassen Sie uns zuerst kurz auf das WM-Finale schauen. Die Dänen verteidigen also ihren WM-Titel und gewinnen gegen Schweden mit 26-24. Ein verdienter Erfolg aus Ihrer Sicht?
Ja, ich glaube, wenn man das ganze Spiel betrachtet, hat, glaube ich, Dänemark einen Großteil des Spiels geführt. Und gerade in der Crunch-Time war dann Niklas Landin zur Stelle. Und ich glaube, am Ende hat dann auch vielleicht gerade diese Kleinigkeiten den Sieg dann auch ausgemacht für Dänemark. Auch wenn Schweden ein absolut super Turnier gespielt hat.
Dieser Sieg der Dänen bedeutet aber auch, dass sie im März dann mit der deutschen Mannschaft beim Olympia-Qualifikationsturnier auf den Vize-Weltmeister aus Schweden treffen werden. Dazu kommen noch Slowenien und Algerien. Das bedeutet, sie gehen als Außenseiter ins Turnier im März, oder?
Ja, also ich glaube, man hat auch bei dieser WM wieder gesehen, wie nah das alles zusammenliegt, von Hauptrunde bis Finale. Das sind Kleinigkeiten, die Spiele entscheiden. Das haben wir dieses Jahr auch schmerzhaft erfahren müssen, dass man gerade bei so einem Turnier, das über 2 Wochen geht, auf dem Punkt da sein muss. Und da waren uns dieses Jahr auch die anderen Teams nur mal einen Schritt voraus. Ich glaube, das müssen wir auch anerkennen. Ich glaube aber, dass es dann gerade wieder an einem Wochenende, wo das Quali-Turnier stattfindet, auch dort wieder auf Tagesform und auf die gerade Form, sage ich mal so, ankommt. Und natürlich ist das unser Ziel, uns für Olympia zu qualifizieren, aber dass wir da nicht als haushoher Favorit reingehen, ist, glaube ich, auch jedem bewusst. Trotzdem haben wir als deutsche Nationalmannschaft natürlich alle Möglichkeiten, uns für das Turnier zu qualifizieren.
Um nochmal kurz zur WM zurückzukommen, wenn man jetzt die Bilanz anschaut, 2 Siege gegen Uruguay und Brasilien, 2 Niederlagen gegen Ungarn und Spanien, dazu noch ein Unentschieden gegen Polen. Das macht auf dem Papier die schlechteste Platzierung einer deutschen Mannschaft bei einer Handball-WM jemals. Hat sich aber dann doch nicht so angefühlt, oder?
Natürlich waren wir nach dem Turnier oder während des Turniers, als sich abgezeichnet hatte, dass wir ausgeschieden sind, auch große Enttäuschung breit gemacht. Ich glaube aber, dass wir gerade auch in den Spielen, die wir, ich sag mal so, selbst aus der Hand gegeben haben gegen Spanien und gegen Ungarn, eine Menge mitnehmen können und auch gewisserweise irgendwo auch einen gewissen Stolz mitnehmen können, weil wir gesehen haben, die haben trotz dieser ganzen Ausfälle, die wir hatten, es innerhalb von kürzester Zeit geschafft, das System von Alfred zu verinnerlichen von unserem Coach. Damit haben wir auch gesehen, dass wir uns auf einem guten Weg befinden, dass wir jetzt vielleicht nicht jedes Jahr in den letzten Jahren um die große Medaille mitgespielt haben, sollte uns auch bewusst sein und uns irgendwie auch so ein bisschen mit Demut erfüllen. Aber ich glaube, dass wir auch für die kommenden Jahre, glaube ich, gut gewappnet sind.
Jetzt haben Sie die Ausfälle schon angesprochen. Mehrere Nationalspieler hatten sich vor der WM dazu entschieden, nicht mit nach Ägypten zu reisen aufgrund der Corona-Pandemie. Wie sicher haben Sie sich denn bei dieser Weltmeisterschaft gefühlt?
Da muss ich wirklich sagen, ich glaube, das spricht auch für den Ausrichter, für Ägypten, dass sie sich zugetraut haben, so ein Großturnier auszurichten. Und ich sag mal, mit Ankunft, kleines Problem, natürlich die mitgebrachten Infizierten, sage ich mal, von einzelnen Nationen. Aber insgesamt, die Blase wurde eingehalten. Wir hatten unseren eigenen Essensraum, unser Hotel. Flügel war separiert von anderen Teams. Wir haben uns höchstens auf dem Freigelände vom Hotel getroffen. Also da muss ich sagen, kann ich für mich sprechen, dass ich mich wirklich sehr gut aufgehoben gefühlt habe.
Jetzt wurde Ihr Nationalmannschaftskollege Johannes Goller nach dem Turnier trotzdem positiv auf Corona getestet. Der Infektionsherd wird nach Angaben des Vereins der SG Flensburg-Handewitt auch in Ägypten vermutet. Also war diese Bubble, diese Blase, von der immer gesprochen wurde, dann doch nicht so dicht?
Also da kann ich auch nur zu sagen, ich war selbst infiziert und habe auch genug Spieler gehabt oder kenne, die jetzt auch schon infiziert waren oder sind. Und da sind diese Wege für uns so schwer nachzuvollziehen. Ja, dass man danach immer sagen kann, ja, hätte, wenn und aber, vielleicht hat man sich da infiziert, aber man weiß es eben nicht. Und deswegen ist es für mich sehr schwer, ein Urteil darüber zu bilden. Vielleicht war es auf der Reise, vielleicht war es in der Blase, vielleicht war es zu Hause. Kann ich mich so jetzt schwer reinversetzen.
DHB-Vizepräsident Bob Hanning hat das Hygienekonzept in Ägypten sogar gelobt und als Blaupause für Olympia oder auch die Fußball-Europameisterschaft bezeichnet. Sehen Sie das auch so? War diese Blase so sicher?
Also mir ist es so vorgekommen. Ich habe keine fremden Menschen im Hotel gesehen. Natürlich waren die Mitarbeiter dort vor Ort, die dort auch untergebracht waren. Aber ansonsten, also ich kann das nur noch mal wiederholen, kann ich für mich sprechen und sagen, dass ich mich wirklich sicher gefühlt habe. Im Kreise der Mannschaft war das natürlich, wenn du das erste Corona-Turnier deines Lebens spielst, natürlich ein großes Thema, als du angereist bist. Und dann hat das natürlich auch Schlagzeile gemacht mit einigen Spielern, die sich auch kritisch geäußert haben. Was ich auch absolut verständlich finde, wenn man das Gefühl nicht hatte. Aber ich glaube, wenn man sich auch andere Meinungen einholt aus anderen Nationen, ich habe mit Slowenen, mit Dänen, auch mit einem Schweden gesprochen, da war es eigentlich grundsätzlich der Tenor, dass wirklich alle sich sicher gefühlt haben. Und deswegen glaube ich schon, dass das irgendwo auch, zumindest auf das Konzept, irgendwo als Vorbild vielleicht auch dienen kann.
Dann lassen Sie uns noch auf die Bundesliga schauen, die ja nächste Woche schon wieder weitergeht. Im Finale heute standen insgesamt 20 Bundesliga-Profis. Auch deshalb werden am Wochenende schon wieder 5 Bundesliga verschoben. Darunter auch die Partie Ihres Vereins, der MT Melsungen, gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Wie sehr wird sich dann diese Weltmeisterschaft auf den Ligabetrieb auswirken?
Ja, ich glaube, das ist natürlich so kurz nach Turnierschluss auch schwer zu sagen. Ich glaube schon, dass die Bundesligaspieler dann meistens auch die größte Belastung haben. Allein wenn man sieht, dass im Finale ja 20 Spieler dabei waren, die in der Bundesliga spielen. Ich glaube aber auch, dass gerade in der Bundesliga die Vereine und die Spieler auch daran gewöhnt sind. Inwiefern das jetzt mit Corona in Zukunft für die Bundesliga dann eine Rolle spielen wird, ist für mich im Voraus schwer zu sagen.
Glauben Sie, dass man die Saison trotzdem so regulär zu Ende bringt?
Ich hoffe es, weil ich glaube, jeder Spieler hat auch Lust darauf, die Saison zu spielen. Natürlich ist es so, ich kann auch für mich sprechen oder für unseren Verein aus Melsungen, dass wir jetzt mit dem Pokalfinale vor, das noch ansteht, mit den Spielen, die wir haben, jetzt seit Mitte oder ab Mitte Februar bis Ende Juni über 30 Spiele haben. Ich glaube, es sind mit Länderspielen 35. Und das wird dann natürlich vielleicht nicht noch ein paar Spielabsagen oder Spielverlegung irgendwann schwer sein zu handeln.
Sagt Handball-Nationalspieler Timo Kastening. Herr Kastening, vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne. Einen schönen Abend noch.
Die Handball-Bundesliga nimmt also nächste Woche wieder den Betrieb auf. In der Fußball-Bundesliga wird schon seit jetzt gut 4 Wochen wieder gespielt. Zwischen Wolfsburg und dem SC Freiburg steht es momentan 2:0. Heute Nachmittag trafen mit Köln und Bielefeld 2 Abstiegskandidaten aufeinander, mit dem besseren Ende für den Gastgeber aus Köln. Christian Schulze fasst die Partie zusammen.
Was mussten Sie beim 1. FC Köln auf dieses Gefühl warten? Doch nach 14 vergeblichen Anläufen und den 95 Minuten gegen Arminia Bielefeld war es soweit. Der erste Heimsieg seit fast einem Jahr unter Dach und Fach. Den Grundstein für den wichtigen Sieg im Kellerduell legte Doppeltorschütze Marius Wolf mit seinen Treffern in der 10. und 28. Minute.
Ja, man redet immer von 6 Punkte spielen. Das war, denke ich, so eins. War enorm wichtig. Das hat man gemerkt von der ersten Sekunde an. Jeder hat das Spiel so angenommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir waren eklig in den Zweikämpfen waren giftig, haben gut nach vorne gespielt, vor allem in der ersten Halbzeit auch und haben dann auch die Tore gemacht.
Erst als Elvis Rexbitschei die Kölner Führung nach einer Stunde weiter ausgebaut hatte, fand auch Bielefeld in dieses Spiel. Einen der gefährlichen langen Bälle konnte der eingewechselte Sergio Córdova in der 73. Minute schließlich zum Ehrentreffer nutzen. Mehr Spannung entstand jedoch nicht, weil unter anderem kurz vor Schluss der Pfosten für Köln rettete. Und so blieb Arminia-Torhüter Stefan Ortega höchst verärgert zurück.
Wir haben heute das Spiel wieder am Anfang hergeschenkt. Das, was wir am Ende gemacht haben mit diesem Mut, mit dieser Überzeugung zu spielen, ob lange Bälle, ob im Ballbesitz, würde ich mir wünschen, dass wir das alle 11 von Anfang an hinkriegen, weil dann wäre, glaube ich, die Niederlage durchaus vermeidbar gewesen.
Und vom Abstiegskampf in der ersten Liga schauen wir noch kurz zum Aufstiegskampf in der zweiten. Heute hatte der VfL Bochum die Chance, sich erst einmal auf einem Aufstiegsplatz festzusetzen. Stattdessen verlieren die Bochumer das Spitzenspiel gegen den Karlsruher SC mit 1:2.
Dabei ging der Tabellenzweite schon früh in Rückstand. 0:1 in der 14. Spielminute, Robin Bormuth traf nach einer Ecke mit dem Kopf. Nach der Pause der VfL um Antworten bemüht und fand diese auch zunächst in Form von Kapitän Anthony Lucia, der aus kürzester Distanz zum 1:1 Ausgleich abstaubte. Bochum schmiss in der Folge alles nach vorne. Das Tor zum Sieg erzielte dann aber der Karlsruher SC. 85. Spielminute, wieder der Ausgangspunkt, eine Ecke. Diesmal zog aber Jerome Gondorf aus 12 Metern ab und schoss den Ball zum 2:1 Siegtreffer ins Tor. Bochum verliert damit das Spitzenspiel in der zweiten Fußball-Bundesliga, steht damit zwar weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz, lässt aber den Hamburger SV auf 4 Punkte davonziehen.
Informationen von Luise Kropf waren das. In den anderen Partien des Nachmittags besiegte der FC St. Pauli Heidenheim mit 4:3. Der SV Sandhausen schlägt Nürnberg mit 2:0. Die Nürnberger warten damit auch nach dem 6. Spiel des Jahres weiterhin auf einen Sieg. Ähnlich geht es derzeit auch Olympique Marseille in der französischen Ligue 1. Nach 3 Niederlagen in Folge ist man in der Liga auf Platz 9 abgerutscht. Seit Wochen protestieren die Fans, vor allem gegen die Vereinsführung. Gestern ist die Situation dann eskaliert. Rund 300 Ultras haben das Trainingsgelände gestürmt und dabei nach Vereinsangaben einen Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro verursacht. Christiane Kess mit den Einzelheiten.
Frank McCourt, der amerikanische Besitzer von Olympique Marseille, vergleicht die Ausschreitungen mit dem Sturm auf das US-Kapitol vor gut 3 Wochen. Was vor einigen Wochen in Washington DC und was am Samstag in Marseille passiert ist, folgt einer vergleichbaren Logik, schreibt McCourt in einer Erklärung auf der Website des Clubs. Er bekräftigt außerdem seine Unterstützung für Präsident Jacques-Henri Hérault. Vor allem gegen ihn richtet sich die Aggression der Ultras. Unter anderem hatte Hérault Ende vergangenen Jahres von der Gefahr gesprochen, dass zu viele aus Marseille und Anhänger des Clubs im Verein arbeiten. Nach den Ausschreitungen sagte Hérault, dass dies ein Fehler gewesen sein könnte. Wenn diese Äußerungen falsch interpretiert wurden, bedauere ich das, denn es war absolut nicht meine Intention, die Menschen aus Marseille zu stigmatisieren. Ich lebe in Marseille, ich liebe diese Stadt. Wie könnte man diese Stadt nicht lieben, wenn man meinen Beruf ausübt? Vielleicht war ich ungeschickt, aber das rechtfertigt nicht den Hass und die Gewalt, die wir erfahren haben. Er mache weiter, bekräftigte Jacques-Henri Hérault. Er werde dabei von tausenden Leuten aus Marseille unterstützt. Man könne nicht bei jeder Krise das Management austauschen. Es gehe hier schließlich um ein langfristig angelegtes Projekt. Die Gewalttäter müssten bestraft werden, verlangte Hérault. Gleichzeitig will der Präsident des Clubs auf Dialog setzen. Die Wut der Anhänger von Olympique Marseille wegen der schlechten Ergebnisse steigt seit Wochen. Die Fans dürfen bei den Spielen im Stadion Velodrom nicht dabei sein. Sie dürfen dort aber Transparente aufhängen mit ihren Botschaften. Ihr bereitet uns Schande oder ihr seid widerlich, ist auf diesen zu lesen. Am Samstagnachmittag eskalierte die Wut dann. Zunächst demonstrierten 300 bis 400 Fans vor dem Trainingszentrum des Vereins. Knallkörper, Feuerwerk und Rauchbomben wurden gezündet, Wände beschmiert, Fensterscheiben gingen zu Bruch. Dann kletterten einige über die Mauer in das Zentrum. Präsident Hérault spricht von schockierten Spielern. Sie haben unglaublich intensive, noch nie dagewesene Gewalt gesehen. Es gab überall enorme Zerstörung. Was aber vor allem schlimm ist, dass einige in das Gebäude eingedrungen sind und persönliche Gegenstände der Spieler gestohlen haben. Das ist inakzeptabel, weil das ein Heiligtum sein sollte. Es ist das Haus der Spieler. Frank McCourt nennt die Gewalttäter Gauner. Es gab bei der Eskalation mehrere Festnahmen. Die französische Liga verschob das Heimspiel gegen Stade Rennes, das am Samstagabend hätte stattfinden sollen.
Informationen von Christiane Kess waren das. Die Scouting-Abteilung ist für jeden professionellen Fußballverein inzwischen ein fester und unverzichtbarer Teil des Funktionsteams. Es geht darum, gegnerische SpielerInnen und Mannschaften voll und ganz zu durchleuchten, ihre Stärken und Schwächen zu analysieren. Die deutsche Nationalmannschaft kooperiert hierfür schon seit mehreren Jahren mit der Deutschen Sporthochschule. Studierende analysieren vor Länderspielen die Stärken und Schwächen des Gegners und werden dadurch gleichzeitig zu begehrten Mitarbeitenden für die Profiklubs ausgebildet, wie Daniel Teveleit berichtet.
Wenn Cambiasso jetzt nicht trifft, ist Deutschland im Halbfinale. Lehmann, komm! Ja! Du hast ihn! Du hast ihn! Deutschland steht im Halbfinale!
Der Erfolg der Fußballnationalmannschaft im Elfmeterschießen gegen Argentinien im Viertelfinale gehört zu den denkwürdigsten Momenten der Heim-WM von 2006. Deutschland lag sich in den Armen und als der Jubel verklungen war, wurde zum ersten Mal öffentlich über eine Gruppe von im Verborgenen arbeitenden Helfern diskutiert, die an diesem Sieg mitgewirkt hatten. Studierende von der Deutschen Sporthochschule Köln hatten Informationen über die argentinischen Schützen zusammengetragen, die Torhüter Jens Lehmann zwischen den Schüssen von einem Zettel ablas. Der Zettel liegt mittlerweile im Haus der Geschichte in Bonn und das sogenannte Team Köln ist zu einer fest etablierten Instanz im Umfeld der Nationalmannschaft geworden.
Damals startete das Projekt ganz klein mit 15 Studenten und wir hatten 6 Monate Zeit, um zu gucken, wie das Team Köln die deutsche Fußball-A-Nationalmannschaft unterstützen kann.
Erinnert sich Alexander Otto von der Deutschen Sporthochschule, der das Team Köln leitet.
Seitdem ist das Projekt von Turnier zu Turnier gewachsen. Und wir befinden uns jetzt gerade in der Phase Vorbereitung zum zweiten Mal der Europameisterschaft 2020-21.
Derzeit sind 60 Studierende dabei, die neuesten Informationen über die Spieler aus Frankreich, Portugal und Ungarn zu sammeln, auf die die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw im Sommer treffen soll. Allerdings erledigen sie nicht mehr nur einen besonders interessanten Nebenjob. Aus dem Projekt ist der Zertifikatsstudiengang Spielanalyse Team Köln geworden, den der DFB finanziert. Gerade hat die vierte Kohorte von diesmal sogar 80 Studierenden mit der 2-jährigen Spezialausbildung begonnen. Während der vorige Jahrgang noch die angefangene Arbeit zur 2020 abgesagten EM zu Ende bringt. Der Höhepunkt der Ausbildung in diesen 2 Jahren ist immer eine Turniervorbereitung für die A-Nationalmannschaft.
Der Zertifikatstudiengang ist immer so angelegt, dass ein großes Turnier der A-Nationalmannschaft in diesen 2 Jahren stattfinden wird. Und unsere Aufgabe ist es, die Analysten so vorzubereiten, dass wir dann auf einem hohen Niveau die Nationalmannschaft unterstützen können,
sagt Alexander Otto. Und die Absolventinnen und Absolventen sind mittlerweile gefragte Spezialisten im professionellen Fußball. Der Studiengang ist so populär, dass die Teilnehmer unter den vielen Bewerbern mit Hilfe einer Aufnahmeprüfung ausgewählt werden müssen. Einer, der es geschafft hat, ist der 23 Jahre alte Thomas Hasemann.
Als aktiver Fußballer war für mich dieses Themenfeld Spielanalyse und Scouting schon immer von Interesse und ich habe mit Start meines Studiums hier an der Sporthochschule angefangen, mich zu informieren, welche Möglichkeiten ich habe, was ich in dem Bereich dann machen kann, um mich weiterzubilden und bin dann eben relativ schnell auch aufs Team Köln gestoßen und habe mich dann hier beworben und den Zertifikatsstudiengang so durchlaufen.
Nun hilft Hasemann bei der Vorbereitung der EM im kommenden Sommer. Seine Arbeit sieht aber ganz anders aus als das Werk seiner Vorgänger von 2006. Die Flut der verfügbaren Daten über Mannschaften und Spieler ist enorm gewachsen, während zugleich immer klarer wurde, dass die Aussagekraft von Quoten und Statistiken zu Pässen, Vorlagen, Sprints, Zweikämpfen oder gelaufenen Kilometern beschränkt ist. Nach einer Phase, in der Analysten darauf hofften, das Spiel mit Daten, Algorithmen und Software-Tools auf ein neues Niveau heben zu können, steht derzeit wieder die menschliche Beobachtung im Vordergrund. Akribisch inspizieren die Studierenden Stärken, Schwächen, Angewohnheiten und Verhaltensweisen gegnerischer Spieler.
Wenn ich jetzt mal als Beispiel die Einzelspieleranalyse rausnehmen würde, sieht es so aus, dass man einfach ja, sehr konsequent diesen Spieler im Verlauf des Spiels beobachtet und schaut, was er macht und wie er es macht und wie er gewisse Dinge umsetzt. Und daraus versucht man dann eben seine Schlüsse zu ziehen, um das Ganze dann auch bestmöglich an den DFB vermitteln zu können.
Es geht um die berühmten Details, darum zu wissen, dass beispielsweise ein gegnerischer Innenverteidiger zu Fehlern beim Spieleröffnungspass mit einem bestimmten Fuß neigt. So kann ein Stürmer sein Anlaufverhalten besser einstellen. Die Informationen aus Köln werden dann im Analystenstab der Nationalmannschaft gefiltert und in verträglichen Dosen an die Nationalspieler weitergereicht. Am Ende soll die DFB-Elf einen kleinen, entscheidenden Vorteil gegenüber der Konkurrenz haben. Die Studierenden erhalten unterdessen eine gefragte Ausbildung. Und den professionellen Vereinen stehen immer mehr potenzielle Mitarbeiter für ihre wachsenden Analyseabteilungen zur Verfügung.
Das Arbeitsfeld eines Spielanalysten ist mehr und mehr gewachsen in den letzten Jahren und wächst auch noch weiter. Zuerst gab es gar keinen Spielanalysten, dann gab es einen Trainer und einen Co-Trainer. Und der Co-Trainer war dann vielleicht noch mit für die Analyse verantwortlich.
Stellt Alexander Otto die Entwicklung dar.
Dann ist irgendwann ein Spielanalyst mit dazugekommen. Der nächste Schritt war, dass der Spielanalyst dann mit zum Trainerteam gekommen ist. Das gibt es heutzutage auch, dass ein Spielanalyst dann mit als Co-Trainer gesehen wird, also ein anderes Standing hat auch vor den Spielern. Und dann ist die Anzahl der Spielanalysten auch enorm gestiegen.
An einer erfolgreichen EM mitgearbeitet zu haben, ist sicher eine gute Referenz für eine solche Karriere. Dazu müssen die Nationalspieler ihre besonderen Informationen allerdings auch in Siege verwandeln, wie einst Jens Lehmann mit seinem Elfmeterzettel.
Informationen von Daniel Teveleit waren das. Das Weltwirtschaftsforum analysiert mit dem Gender Gap Report jährlich die Gleichstellung der Geschlechter weltweit in den Bereichen Wirtschaft, Bildung, Gesundheit und Politik. Deutschland liegt nach dem Bericht aus dem Jahr 2019 auf Platz 7, Katar auf Platz 135 der 153 untersuchten Nationen. Im nächsten Jahr findet dort die Fußballweltmeisterschaft der Männer statt. Die Clubweltmeisterschaft in der kommenden Woche dient als eine Art Testwettbewerb. Mit dabei in Katar ist auch erstmals ein Schiedsrichterinnen-Team, eine Premiere in einem Land, in dem Frauen im alltäglichen Leben und auch im Fußball immer noch stark diskriminiert werden.
In der Weltrangliste der FIFA ist Katars Frauenteam nicht mehr gelistet, denn die Spielerinnen haben seit 2014 kein offizielles Nationalmannschaftsspiel unter dem Dach der FIFA ausgetragen. Nationalspielerin Haja Saleh.
Vor einiger Zeit haben wir damit aufgehört, aber normalerweise spielen wir schon auch gegen internationale Teams. Wir haben auch Trainingscamps außerhalb von Doha und wir spielen gewöhnlich auch Freundschaftsspiele mit unterschiedlichen Ländern, zum Beispiel FIFA-Spiele. Und ich denke, wir spielen auch bald wieder. Im Februar werden wir viele Freundschaftsspiele haben mit anderen Ländern.
Es gibt in Katar eine Frauenfußballliga mit 6 Teams und hin und wieder internationale Spiele. Nur werden die nicht offiziell bei der FIFA gezählt. Der Frauenfußball ist in Katar dem Women's Sports Committee unterstellt und nicht unter dem Dach des Fußballverbandes. Monika Stab bedauert die Abwesenheit von der internationalen Bühne. Sie war 2013 und 2014 Trainerin der Frauennationalmannschaft in Katar. Sie fände es wichtig, dass der Frauenfußball strukturiert und seriös aufgebaut wird. Es müsse sich in Katar noch einiges tun, damit der Frauenfußball mehr unterstützt und anerkannt wird.
Die Frauenrolle in der Gesellschaft ist in diesen Golfstaaten klar definiert. Sicherlich gehört das Fußballspiel nicht dazu. Hinzu kommen die traditionellen und kulturellen Barrieren. Ein Araber sagte mal zu mir, dass eine Frau ein Kristall sei. Und wenn sie Fußball spielt, wird sie zerbrechen. Ich antwortete ihm, dass ich schon seit 50 Jahren spiele und noch nicht zerbrochen bin.
Für Stab war die Gründung des Frauennationalteams 2010 eine Art Alibi, um sich für die Austragung der Fußball-WM 2022 bewerben zu können. Eine Vorschrift der FIFA. 7 Jahre nach der Teamgründung war Pia Mann mit ihrem Verein Discover Football in Katar. Ein Verein, der sich für Frauenfußball auf der ganzen Welt einsetzt. Auch ihr fehlte damals die ernsthafte Förderung des Frauenfußballs in Katar.
Der Eindruck, den wir hatten zu dem Zeitpunkt, war, dass halt eher manchmal gerade schon eigentlich diese Strukturen, die für Männer vorgesehen waren, dass die aber für Frauen gar nicht zugänglich waren. Es sah so ein bisschen so aus, als wenn es eher so eine sporadische Sache war.
Und heute, Haja Saleh beschreibt die Trainingsstätte des Nationalteams so. Ein Platz, ein Fitnessraum und medizinische Einrichtungen. Katar entwickle sich, sagt Mahfoud Amara, Sportwissenschaftler an der Katar University. Frauen und Mädchen nehmen nach seiner Beschreibung an vielen Sportarten teil. Es gibt reservierte Zeitfenster für Frauen, in Schulen, am Strand, in Sporteinrichtungen. Bei dieser Entwicklung hat Katar vor allem ein Ziel vor Augen: große Sportveranstaltungen auszutragen, so Amara.
Sie können nicht den Ehrgeiz haben, internationale Sportveranstaltungen zu organisieren, wenn sie Frauen im Sport nicht berücksichtigen. Das ist wichtig, denn das ist ein Teil der Strategie von Katar, sich weiterzuentwickeln, um im Wettbewerb um die Ausrichtung internationaler Sportereignisse mithalten zu können. Und natürlich müssen sie sich anpassen und beide Sportarten für Männer und für Frauen unterbringen.
Was die Sportförderung angeht, scheint das ganze Land auf 2022 zu blicken, auf die Fußball-WM. Es wird gebaut und organisiert, es gibt Programme und Events. Auch Haja Saleh fiebert der Weltmeisterschaft im eigenen Land entgegen.
Es ist so ein riesiges Event im Nahen Osten und ja, wir trainieren und das ganze Jahr ist voller Aktivitäten und Freundschaftsspielen, um für die WM vorbereitet zu sein. Bis jetzt mit Freundschaftsspielen, Trainingssessions und vielleicht kommt ja bald auch eine andere Liga.
Bei der FIFA-Club-WM wird nun erstmals ein Schiedsrichterinnen-Trio dabei sein. Der stellvertretende Vorsitzende der FIFA-Schiedsrichterkommission, Hani Taleb Al-Raesi, ist Katari. Warum sich die FIFA für den Einsatz der drei Schiedsrichterinnen entschieden hat, ist aber nicht bekannt. Auf Anfrage des Deutschlandfunks gab es dazu keine Stellungnahme. Unabhängig von der Intention sieht Monika Stab die Entscheidung aber als Gewinn für den Frauenfußball.
Ja, es ist ein weiterer Meilenstein, den Frauenfußball in diesen Regionen anzuerkennen und zu respektieren. Nur wenn in diesen Staaten es vor Augen geführt werden kann, dass Frau auch Fußball spielen darf und kann, dass es was ganz Normales ist, dass es gute Schiedsrichterinnen gibt, die sogar Männerspiele pfeifen dürfen und können, wird die Akzeptanz in der Gesellschaft nach und nach auch auf diesem Teil der Welt erfolgen.
Sportwissenschaftler Mahfoud Amara glaubt, dass es aber auch Aufklärung dazu geben müsse, damit die Akzeptanz wächst und deutlich wird, dass der Einsatz von Schiedsrichterinnen normal ist.
Vielleicht brauchen wir währenddessen so etwas wie Programme in den Medien oder in den Zeitungen oder pädagogische Ansätze, um die Wichtigkeit dieser internationalen Standards zu erklären, damit es akzeptiert wird. Ich denke, es gibt immer mehr Menschen, die damit vertraut sind und es ist keine Ausnahme. Das wird mit der Zeit die Norm sein, weil es Schiedsrichterinnen gibt, die Vorbilder sind. Ich bin mir sicher, dass das andere Frauen auch inspirieren wird.
Für Pia Mann von Discover Football zählt vor allem, wie nachhaltig der Einsatz der Schiedsrichterinnen bei der Club-WM sein wird.
Diese Entscheidung jetzt ist erstmal begrüßenswert, nicht nur ein symbolischer Akt, sondern tatsächlich so sehr praktisch werden, wenn dort Frauen in den Männerfußballbetrieb irgendwie eingebunden. Andererseits, ich meine, die Club-WM, würde ich jetzt sagen, ist auch nicht so besonders prominent. Die Frage ist, wäre das auch möglich bei jetzt dem Hauptwettbewerb, ne, denn dann 2022? Also für mich hätte das tatsächlich nur dann wirklich einen emanzipatorischen Charakter, wenn darauf auch was folgen würde.
Auch wenn es bei dem einen Einsatz bleiben sollte, Geschichte schreibt das Schiedsrichterinnen-Trio bei der Club-WM auf jeden Fall. Bisher hat es nur im Juniorenbereich FIFA-Einsätze von Schiedsrichterinnen gegeben. Die Schiedsrichterin Edina Auwes und ihre beiden Assistentinnen sind also in jedem Sinne Pionierinnen. In Katar und im Weltfußball.
Ein Beitrag von Sabine Lerche war das, den Sie natürlich auch jederzeit in der Deutschlandfunk-Audiothek oder unter deutschlandfunk.de/sport nachhören können. Wir kommen zum Wintersport in dieser Sendung um 19.37 Uhr und schauen dafür zuerst nach Königssee. Dort fand an diesem Wochenende die Weltmeisterschaft im Rennrodeln statt. Eine Disziplin, die vor allem die deutschen Frauen seit Jahren dominieren. Beim Sprintwettbewerb am Donnerstag gab es einen Vierfachtriumph aus deutscher Sicht, der auch heute über die olympische Distanz wiederholt wurde. Ein fast perfekter Tag, wie Philipp Hofmeister berichtet.
Einzig der krönende WM-Abschluss am Königssee wollte den Rodlern am Ende nicht ganz gelingen. Auf den letzten Metern verpasste die deutsche Teamstaffel die letzte mögliche Goldmedaille dieses Wochenendes. Julia Taubitz, Felix Loch und die Doppelsitzer Toni Eckert und Sascha Benneken holten Silber hinter der Staffel aus Österreich, die um 38 Hundertstelsekunden schneller im Tal war, weil das Thüringer Duo zu wenig Tempo ins Ziel brachte und einen komfortablen Vorsprung noch aus der Hand gab. Für das Highlight des Tages sorgten die deutschen Frauen, die auch im Einzelrennen einen Vierfacherfolg feierten. Julia Taubitz, gleichzeitig die erfolgreichste Athletin dieser WM, holte ihr zweites Gold vor Lokalmatadorin Nathalie Geisenberger und Diana Eidberger. Die junge Anna Bärreiter wurde Vierte. Insgesamt sammelten die deutschen Rodlerinnen und Rodler an diesem WM-Wochenende in den Berchtesgadener Alpen 12 Medaillen, davon 4 goldene.
Und viele Medaillen wird es dann vermutlich auch am kommenden Wochenende bei der Weltmeisterschaft der Bob- und Skeleton-Profis für die deutschen Athletinnen in Altenberg geben. Trotzdem, vor allem für die Frauen, besteht nach diesem abschließenden Weltcup-Wochenende noch Luft nach oben. Sven Herold.
Der letzte Weltcup des Bob-Winters erlief nicht ganz nach dem Geschmack der deutschen Frauen. Beim Sieg von Kelly Humphries aus den USA landet Kim Kalicki als beste Deutsche auf dem 6. Rang. Lisa Buckwitz beendet ihre Weltcup-Premiere im Zweierbob auf dem 7. Platz. Olympiasiegerin Maria Majamanka wird 8. Der Gesamtweltcup geht an Katrin Beyerl aus Österreich, in Innsbruck heute 3. Bei den Männern ein anderes Bild. Der Viererbob nach wie vor die Domäne von Francesco Friedrich. Der Sachse gewinnt in Innsbruck und bleibt damit im großen Schlitten ungeschlagen. Der Sieg im Gesamtweltcup für ihn reine Formsache. Und sein Blick geht längst nach vorn. Am kommenden Wochenende steht der Saisonhöhepunkt für die Bobsportler an. Dann startet die WM in Altenberg.
Und auch für die deutschen Skispringer gab es heute beim Weltcup in Willingen einen Podestplatz. Volker Hirt.
Es war ein versöhnlicher Abschluss für das deutsche Team an diesem Wochenende. Gestern nur Markus Eisenbichler als 8. in den Top 10. Heute waren es immerhin 2 Eisenbichler 3. Pius Paschke auf Position 8, was aber nicht übertüncht, dass das deutsche Team, Ausnahme Eisenbichler, in einer Formkrise ist. Es siegte mit großem Vorsprung der aktuell überragende Springer Halvar Egner Granerød aus Norwegen, 149 Meter seine Siegesweite. Piotr Schüwa, der 2. aus Polen, sprang 12 Meter weniger dahinter Eisenbichler. Es waren schwierige Bedingungen mit wechselnden Winden, daher gab es nur einen Wertungsdurchgang.
Und das Saisonhighlight der Skispringer, die Heimweltmeisterschaft in Oberstdorf, startet dann in gut 3 Wochen. Dann beginnt auch die WM der Biathletinnen und Biathleten. Eigentlich hätte diese Weltmeisterschaft nicht in Pokljuka, sondern im russischen Tjumen stattfinden sollen. Tjumen wurde auf dem IBU-Kongress 2016 zum Ausrichter gewählt, obwohl damals das russische Staatsdopingsystem schon aufgedeckt worden war. Seit Donnerstag weiß man auch warum. Der damalige Präsident des Internationalen Biathlonverbandes, der IBU, Anders Besseberg, und die deutsche Generalsekretärin Nicole Resch hatten das systematische Doping in der russischen Mannschaft über Jahre hinweg vertuscht und im Sinne des russischen Verbandes gehandelt. Im Gegenzug dafür von den russischen Offiziellen teure Geschenke, von Uhren über Jagdausflüge bis hin zu Luxusurlauben erhalten. 2018 sind beide Verantwortlichen nach mehreren Razzien zurückgetreten. Die groben Vorwürfe waren schon damals bekannt. Am Donnerstag wurde dann der detaillierte, über 200 Seiten lange Untersuchungsbericht der unabhängigen Prüfungskommission veröffentlicht. Ich habe Athletensprecher Erik Lesser vor der Sendung im Auto auf dem Weg ins Trainingslager erreicht und ihn zunächst gefragt, wie geschockt er über das Ergebnis des Berichts war.
Ja, irgendwie gar nicht so schockiert, weil ich mich tatsächlich so ein bisschen drauf eingestellt habe. Es gab ja Gerüchte, dass das alles, dass die Entscheidungen irgendwie doch pro-russisch alle waren, dass die beiden irgendwie gemeinschaftlich so ein bisschen auch alles versucht haben, dass Sachen nicht ans Tageslicht kommen. Habe ich mich schon ein bisschen drauf eingestellt, daher kam jetzt der Bericht da oder das Ergebnis kam jetzt nicht ganz überraschend.
Jetzt hatte die IBU ja schon vor 2 Jahren den Prozess angestoßen und Strukturreformen auf den Weg gebracht. Inzwischen gibt es eine neue Satzung und eine unabhängige Integrity Unit, die eben solche Vorfälle in Zukunft verhindern soll. Ist denn dieser Prozess damit abgeschlossen, Ihrer Meinung nach?
Ich glaube, der Prozess ist noch nicht ganz abgeschlossen. Auf alle Fälle ist es theoretisch oder sollte es theoretisch nicht mehr möglich sein, sein Amt so zu missbrauchen, wie die beiden das getan haben. Aber so eine Theorie muss natürlich auch gelebt werden. Ne? Man findet sicherlich immer irgendwo Wege, krumme Dinger zu drehen. Aber ich hoffe, dass die aktuell an den richtigen Stellen sitzenden Personen da ihrer Verantwortung bewusst sind. Und so habe ich momentan auch den Eindruck. Aber ich hoffe, dass das natürlich die nächsten Jahre auch erstmal sich manifestiert, dass die Einstellung in unserem Weltverband weiterhin so positiv ist, wie sie momentan ist. Ich habe aktuell ein sehr gutes Gefühl, aber es muss natürlich auch gelebt werden alles.
Jetzt steht in diesem Bericht auch, dass es sehr wahrscheinlich in den letzten Jahren noch weitere Dopingfälle im russischen Team gegeben hat, die aber nie aufgeklärt wurden. Gefundene EPO-Spritzen mit Blutresten wurden da zum Beispiel ignoriert, genauso wie abnormale Blutwerte. Erst letztes Jahr bei der WM hat es auch eine Razzia bei den Russen gegeben. Athleten wie Alexander Loginow laufen aber trotzdem dieses Jahr unter russischer Fahne im Weltcup, obwohl er 2014 schon mal für 2 Jahre gesperrt wurde. Muss es nach diesem Untersuchungsbericht von Seiten der IBU noch mehr Konsequenzen geben, vor allem auch gegenüber dem russischen Verband?
Ich glaube, die Restriktionen gegen den russischen Verband sind momentan, glaube ich, relativ groß. Ich denke, dass kaum ein Weltverband so hart mit dem russischen Verband bei sich umgeht, mit Strafen und die Russen dürfen ja nicht unter eigener Flagge, wie sie schon sagten, starten. Hymne darf nicht gespielt werden. Es werden ja immer noch Summen im Raum, die gefordert werden von der IBU, damit man zumindest einen Punkt von den 10- oder 12-Punkte-Agenda der IBU da wieder erfüllt. Das mit der Razzia in Antolz letztes Jahr zur WM. Ich weiß nicht, ob da die IBU grundsätzlich was machen kann, denn uns wurde damals gesagt, das ist eine Razzia von der italienischen Polizei. Da ist dann die italienische NADA auch mit wahrscheinlich involviert und die IBU selber kann da ja gar keine Maßnahmen groß ergreifen. Ich frage mich allerdings, was jetzt seit einem Jahr da passiert ist. Wurde eine große Razzia gemacht, natürlich auch wieder zu dem ungünstigsten Zeitpunkt, den man tatsächlich auch als unfair bezeichnen kann. Und es ist jetzt ein Jahr nichts dabei rausgekommen oder nicht mal irgendwas publik gemacht worden. Irgendwelche Ergebnisse, ob negativ oder positiv für die sportliche Gemeinschaft bei uns. Das macht mich schon noch ein bisschen stutzig, ob das damals eine wirklich gehaltvolle Razzia war oder ob das einfach nur eine Razzia war, um irgendwie was zu machen. Es ist immer einfach zu sagen, naja, der Russe, der Loginov, der ist ja schon mal positiv gewesen, jetzt ist er wieder gut. Sehe ich jetzt alles mal kritisch? Bin ich natürlich auch so einer, der das auch kritisch beäugt. Aber da jedes Mal immer mit so einer Anti-Russland-Keule, ist natürlich dann auch wieder gefährlich. Man sollte der momentanen Mannschaft im Weltcup auch eine Chance geben. Auch wenn ich mich persönlich selber damit unfassbar schwer tue, eine zweite Chance einzuräumen. Und ich finde es auch ein schlechtes Zeichen, dass der Loginov letztes Jahr Weltmeister geworden ist. Aber ich hoffe einfach, dass man jetzt mit den neuen Möglichkeiten oder mit der neuen Führung, mit der neuen Verbandsführung auch alle Möglichkeiten ausschöpft, bei unseren Wettkämpfen das härteste Vorgehen an den Tag zu legen. Nicht nur den Russen, sondern allen Dopern das Handwerk zu legen.
Jetzt schreibt Ihr ehemaliger Teamkollege Andreas Birnbacher auf Facebook, dass man als Athlet fast schon eine gewisse Naivität an den Tag legen musste, um nicht von den offensichtlichen Dopingsündern abgelenkt zu werden damals. Sie sind jetzt seit über 10 Jahren Teil der Weltcup-Mannschaft. War es wirklich so? Musste man damals fast schon mit Scheuklappen unterwegs sein, weil die Verstöße so offensichtlich waren?
Ja, es gibt ja zumindest Laufzeitentwicklungen während der Saison. Das war zum Glück zu meiner Zeit noch okay. Da gab es nur gerade rund um Sochi immer so ein paar Gerüchte und auch Laufzeitenentwicklungen, die vielleicht schon ein bisschen komisch waren, aber die man mit gutem Auge, gutem Willen auch mit einem guten Training argumentieren konnte. Ich glaube, da war der Birner ja noch ein bisschen in der stärkeren Phase aktiv als ich.
Also waren
jetzt kann ich schon davon ausgehen, dass die Russen an sich schon auf alle Fälle sauberer sind als früher. Ob sie jetzt tatsächlich clean sind, will ich einfach mal glauben und hoffen.
Jetzt empfiehlt diese unabhängige Prüfungskommission, die den Bericht erstellt hat, auch, dass die IBU noch mehr und vor allem auch noch transparenter mit den aktiven BiathletInnen kommunizieren soll. Haben Sie als Athletensprecher in den letzten 2 Jahren schon gemerkt, dass sich da etwas geändert hat?
Die grundsätzliche Kommunikation mit dem Athletenkomitee ist natürlich besser geworden, aber ich dachte jetzt, die Frage zielt jetzt auf Dopingvergehen oder Dopingproblematik hin. Da ist jetzt nicht mehr gekommen, weil natürlich auch, ich finde es auch falsch, die Sportler dazu involvieren, was der Verband für eine Anti-Doping-Strategie verfolgt, außer No-Doping-Agenda, das ist natürlich klar. Aber wie dann die Taktik dahinter ist, die Strategie, das sollten, glaube ich, die Sportler nicht wissen. Aber sonst kann ich sagen, dass die Kommunikation mit den Athleten, glaube ich, international bei allen Weltverbänden seinesgleichen sucht. Wir haben nicht nur einen Sitz im Vorstand, wir haben nicht nur einen Sitz im technischen Komitee, wo die wichtigsten Regeln geschrieben werden für unseren Sport. Da haben wir überall unsere Ohren mit drinne und können auch unsere Stimme erheben. Und dazu haben wir aber doch ein relativ offenes Verhältnis zu der Verbandsführung, zu den Festangestellten, sag ich mal, im Weltverband, wo man immer sagen kann, Leute, das ist vielleicht nicht richtig oder Leute, das ist gut. Gerade jetzt in der Corona-Zeit hat man doch einen etwas regeren Austausch über Regeln oder Regularien während der Wettkämpfe, wo die IBU doch sehr kommunikativ geworden ist, Sachen erklärt, beziehungsweise auch auf Problematiken, die den Athleten aufgefallen sind, auch positiv zu reagieren. Also das muss ich schon sagen, da können wir uns wirklich nicht beschweren. Wir finden immer ein offenes Ohr, wenn wir Probleme haben.
Sagt Biathlet Erik Lesser. Mit ihm habe ich über die Korruptionsvorgänge innerhalb des Internationalen Biathlonverbandes und die Reformprozesse in den letzten Jahren gesprochen. Und in der Fußball-Bundesliga ist ein Tor gefallen. Jannik Gerhardt erzielt in der 85. Minute das 3:0 für den VfL Wolfsburg gegen den SC Freiburg. Der Deutsche Tennisbund ist der drittgrößte Sportverband in Deutschland und hat seit heute einen neuen Präsidenten. Dietloff von Arnim hat letzte Woche völlig überraschend seine Gegenkandidatur angekündigt. Sein Vorgänger Ulrich Klaus war seit 2014 im Amt und hatte seine Kandidatur heute dann kurz vor der digital durchgeführten Wahl überraschend zurückgezogen. Der neue Präsident Dietloff von Arnim hat gestern im Deutschlandfunk betont, was er in den kommenden Jahren im Verband verändern möchte.
Wir haben eine ganz stabile Basis. Und auch diese Basis muss irgendwie dargestellt werden für unsere Spieler auf einer Plattform. Und die Plattform muss auch vermarktet werden. Da sehen Sie, das mache ich als Agenturmensch. Ich bin aber eher, komme ich aus dem Tennis, da ich lange, auch sage ich mal schon seit über 40 Jahren, 50 Jahren Tennis spiele selber, auch heute noch in der Mannschaft. Und deswegen können wir das näher verknüpfen und einfach den Tennissport besser darstellen. Und das dritte Thema ist auch tatsächlich den DTB zeitgemäß aufzustellen. Ich glaube, wir brauchen in den nächsten Jahren professionellere Strukturen. Das ist auch Ziel des Gremiums, das zu machen. Und das wird eine, ich sag mal, schöne, spannende Aufgabe, die wir hoffentlich in 3 Jahren auch schaffen werden.
Sagt Dietloff von Arnim, seit heute neuer Präsident des Deutschen Tennisbundes im Deutschlandfunk. Das komplette Gespräch zum Nachhören finden Sie online oder in der Deutschlandfunk-Audiothek. In einer Woche findet der Super Bowl in den USA statt. Jedes Jahr ein Spektakel mit viel Show und Unterhaltung am Rande des Spielfelds. Ein Teil dieser Show, Cheerleader, die die Mannschaften vom Seitenausrand anfeuern. Oft in knappen Glitzer-Outfits und Pompoms. Das Leben der Cheerleader im amerikanischen Profisport ist aber nur halb so glamourös, wie es scheint. Wie hart der Kampf um die Anerkennung in diesem Milieu tatsächlich ist. Das zeigt die Fernsehdokumentation A Woman's Work. Jürgen Kalver hat sich den Film angesehen.
Ladies and Gentlemen, here they are, America's Sweethearts. Die perfekte Show wirkt wie eine Kreuzung aus Fernsehballett und Schönheitswettbewerb. Sie ist etwas fürs Auge. Mit welchem Blick man darauf schaut, kommt allerdings auf den Standpunkt an. Als optische Randerscheinung einer Männersportart wie Football fungieren die knapp bekleideten jungen Frauen nur als hübsche Dekoration. Eine Stereotypisierung, die offensichtlich nur einen Grund hat. Wie schrieb das amerikanische Gesellschaftsmagazin Vanity Fair vor 2 Jahren, Cheerleader habe die National Football League, Zitat, in Sexobjekte verwandelt. Fragt man sie selbst, stellen Cheerleader gerne in Abrede, dass so etwas wie Triebabfuhr womöglich der Markenkern ihrer Auftritte sein könnte. Tanzen mit fröhlich lächelndem Gesicht in einem von strengen Castings ausgewählten Ensemble, das war, so sagt die Texanerin Kristen Ann Ware, der beste Job in der Welt. Allerdings nur so lange, bis sie nach 2 guten Jahren bei den Miami Dolphins von der zuständigen Clubverantwortlichen auf etwas sehr Persönliches angesprochen wurde.
And I went in and I sat down and the first thing the director mentioned was, let's talk about your vow to wait for marriage.
Das erste, was sie mich fragte, war, lass uns über dein Gelübde sprechen, bis zu deiner Hochzeit keinen Sex zu haben. Irgendwas in mir hat gesagt, das ist nicht in Ordnung.
Something in me told me, like, this isn't right.
Ware, offen im Bekenntnis zu ihrem christlichen Glauben und ihren Idealen, fühlte sich plötzlich extrem unwohl. Erst recht, nachdem sie sich anschließend im engen Bikini präsentieren musste. Sie beschloss, sich clubintern zu beschweren und machte sich auf die Suche nach einer Anwältin. Wie Vanity Fair bei Recherchen herausfand, kein Einzelfall. Seit ein paar Jahren erheben ehemalige Mitglieder der mehr als 20 Cheerleader-Gruppen in der Liga eine Reihe von Vorwürfen. Darunter in New Orleans und in Washington, wo 2018 publik wurde, wie Mitglieder der Gruppe zu oben ohne Fotosessions genötigt worden waren. Was zwischen den Schlagzeilen über den Missbrauch allerdings unterging, wurde erst jetzt im Rahmen einer ausführlichen Fernsehdokumentation des Senders PBS thematisiert. Die Bezahlung ist extrem schlecht. Sie liegt auf die Stunde umgerechnet weit unter dem gesetzlichen Mindestlohn. Und selbst dieses wenige Geld wurde gerne nach einem kuriosen System bezahlt. Wie, erzählt Lacey Thibodeau Fields, die als Cheerleader für die damals in Oakland beheimateten Raiders arbeitete.
I'm traveling to Napa twice in one month.
Ich musste 2 Mal im Monat nach Napa Valley zu Terminen fahren. Das kostete hunderte von Dollar an Benzin. Wir verlangten für eine Fotosession für einen Kalender, dass wir uns die Haare machen lassen. Frisch lackierte Fingernägel, den Gang ins Solarium. Ich hatte das erwartet. Das Einzige, womit ich nicht gerechnet hatte, dass wir das alles aus unserer Tasche bezahlen müssen. Mein Mann meinte, wann bekommst du zum ersten Mal Gehalt? Du hast doch 3 bis 4 Mal die Woche gearbeitet. Und da wurde uns klar, wir werden erst am Ende des Jahres bezahlt. Das wusste ich ehrlich gesagt vorher nicht.
Sharon Winnick, die eine Sammelklage gegen die Raiders vorantrieb, beschreibt im Film die absurde Logik dieser Form der Ausbeutung.
Die Arbeitgeber argumentieren, dass Cheerleader doch davon profitieren. Sie kämen schließlich aus freien Stücken zu den Castings. Dabei könnte die NFL für die gesamte Liga Regeln für alle Teams aufstellen. Und die könnten den Frauen wenigstens den Mindestlohn garantieren. Aber das ist nicht passiert.
Die Liga hat sich seit Jahren konsequent jeder Mitverantwortung entzogen. Ihre Position, die einzelnen Teams, nicht die NFL, seien für die Arbeitsbedingungen der Frauen verantwortlich.
These are employees of each club. We encourage policies that properly compensate all employees.
Liga-Geschäftsführer Roger Goodell wiegelte bei einer Pressekonferenz die konkrete Frage mit den Worten ab, die NFL sei für faire Konditionen. Ein dehnbarer Begriff. Immerhin kamen die ehemaligen Cheerleader der Raiders, genannt Raiderettes, vor dem Ortswechsel des Teams nach Las Vegas zu einer außergerichtlichen Einigung. Sie schüttete allen Betroffenen zusammen 1,25 Millionen Dollar aus. Diese Summe verzerrt das Resultat. Jede einzelne Frau erhielt nicht mehr als 6.000 Dollar pro Saison. Ein ähnlicher gerichtlicher Streit in Buffalo zog sich jahrelang hin und führte dazu, dass der Clubbesitzer die Buffalo Jills, so der Name der Gruppe, einfach einstellte. Lacey Thibodeau Fields, die ihre Karriere vor einer Weile beendete, fällt heute ein klares, abschließendes Urteil. Wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß, hätte ich mich nie mit der NFL eingelassen, sagte sie dem Fernsehsender CNN. Von solchen Auseinandersetzungen ist die Hauptgruppe der Millionen von aktiven Cheerleadern in Amerika noch weit entfernt. Die agieren als Amateure an den Seitenauslinien von Football- und Basketballspielen an Highschools und Colleges und haben ihre künstlerischen Einlagen zu einem hochriskanten eigenen Sport weiterentwickelt. Die besten von ihnen liefern schwierige turnerische Übungsteile ab, wie Akrobaten im Zirkus. Ihre Belohnung? Das IOC hat sie vor einer Weile als eigene Sportart anerkannt. Und was ebenso wichtig ist, je athletischer die Disziplin im Laufe der Jahre wurde, desto stärker fand sie Widerhall bei jungen Männern, weshalb in den USA die Mannschaften bei Cheerleading-Wettbewerben längst gemischt sind. Und weshalb dort der Verdacht von Sexismus, zumindest derzeit, kein Thema ist.
Ein Beitrag von Jürgen Kalver über die Ausbeutung von Cheerleadern in der National Football League und dem Unterschied zwischen Profi- und College-Bereich. Vor anderthalb Jahren hatte die Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Kindesmissbrauch Betroffene aus dem Sport aufgerufen, ihre Geschichte zu erzählen. 115 Betroffene haben das bis jetzt getan. Vor 100 Tagen gab es eine Veranstaltung in Berlin, die der Auftakt zum Handeln sein sollte. Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt im Sport ist heute Abend auch das Thema im Sportgespräch ab 23.30 Uhr hier im Deutschlandfunk mit Stimmen aus Sport und Politik und mit Betroffenen und ihren Erfahrungen.
Vielfach fanden die Übergriffe nicht im Geheimen statt, sondern es hat die Wissenden, Sehenden, aber Schweigenden anderen gegeben.
Und geh mit deinen Fingern weg. Überall waren immer diese Finger von ihm, immer überall massieren. Also ich fand das so schrecklich, ich wollte das nicht.
Das ging mir auch nie um Genugtuung. Also es war einfach so dieses Leben können mit meiner Geschichte.
Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt im Sport, Thema heute im Deutschlandfunk Sportgespräch. Und dann kommen wir zum Abschluss dieser Sendung noch einmal zur Fußball-Bundesliga. Wolfsburg schlägt Freiburg mit 3:0 und steht damit in der Tabelle auf Platz 3. Der VfL Wolfsburg, auch der Ex-Verein von Thomas Hitzlsperger, der seit 2019 Sportvorstand des VfB Stuttgart ist. In diesem Jahr wollte er sich sogar für das Präsidentenamt im Verein bewerben. Nach heftiger Kritik hat Hitzlsperger dann heute aber seine Bewerbung zurückgezogen. Einzelheiten von Thomas Bareis.
Taktisches Wendemanöver oder Einsicht eines auf dem Holzweg Wandelnden? Das wird sich noch zeigen müssen. Kurzfristig dürfte der Verzicht auf die Bewerbung für das Präsidentenamt aber die Wogen beim VfB Stuttgart glätten. Thomas Hitzlsperger veröffentlichte seine diesbezügliche Aussage per Video auf seiner persönlichen Homepage. Er mache das aus Verantwortung gegenüber dem Verein und seinen Mitarbeitern. Den Mitgliedern des VfB sei 2017 bei der Ausgliederung des Profibereichs versprochen worden, dass ihre Interessen gegenüber der neuen AG gewahrt blieben. Seine Bewerbung habe dies nicht genügend berücksichtigt. Dies tue ihm leid. Kurz vor Neujahr hatte Thomas Hitzlsperger überraschend bekannt gegeben, dass er sich um das Amt des VfB-Präsidenten bewerben wolle. Damit war er auf Konfrontationskurs zu Amtsinhaber Klaus Vogt gegangen. Zuletzt hatte sich der Disput zwischen Vogt, Hitzlsperger und weiteren Clubverantwortlichen zugespitzt. Vogt hatte in einer Mitteilung am vergangenen Mittwoch angekündigt, die für den 18. März geplante Mitgliederversammlung auf September verschieben zu wollen und schrieb von der größten internen Krise, die dieser Verein in seiner lebhaften Geschichte erlebt.
Und das war Sport am Sonntag mit Raphael Späth im Namen des gesamten Teams. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Tschüss.